Hallo, lieber Thomas, ich freue mich sehr, dass du da bist und dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und ich würde dich einmal kurz vorstellen und dann beginnen wir direkt mit der ersten Frage.
Sehr gerne.
Also, du bist spiritueller Lehrer, Weisheitslehrer, Herzenslehrer, Mystiker und Autor. Du hast im letzten Jahr dein Buch veröffentlicht, Willkommen im Herzen, was mich sehr berührt hat, weil es sehr nuanciert ist über bestimmte Themen, die sonst manchmal etwas einseitig dargestellt werden. Und du sagst ja auch, wirkliche Transformation findet nur über das Herz statt. Und du hast in vielen unterschiedlichen alten Kulturen die Herzlehren erforscht und auf deinem eigenen Weg haben Träume immer eine große Rolle gespielt, ja, an den entscheidenden Wendepunkten, kann man sagen. Und hier würde ich gern einsteigen. Vielleicht beginnen wir mit dem ersten Traum, der dich überhaupt auf diesen Weg gebracht hat. Magst du den kurz erzählen?
Du meine Güte, das ist ja schon so sehr, sehr lange her. Also zunächst einmal ganz grundsätzlich, wir leben ja in der äußeren Realität und Spiritualität, geistige Wirklichkeiten haben etwas mit einer Innenwendung zu tun und Träume sind natürlich ein großer Teil dessen. Wir erforschen emotionale Felder, wir erforschen Glaubensstrukturen, mentale Felder und natürlich auch ganz wunderbar in der Nacht, weil der Zensor des Verstandes schläft, können wir eintauchen in die Welt der Träume. Und die Frage ist dann, was sind Träume überhaupt? Für mich sind es Botschafter der Seele. Wir bekommen Guidance über Träume, wir können Heilbewegungen haben, wir können auch Ängste durchträumen. Und wir können uns, wenn wir das zulassen, diesen Kanal zu betreten, nicht nur eben inspiriert werden, sondern große Heilbewegungen in uns selbst wahrnehmen. Und jetzt angesprochen auf das, was du gefragt hast, an verschiedenen Wendepunkten meines Lebens habe ich eben nicht nur im Außen Erfahrungen gemacht, in der Form von Herzeinweihung oder Heilbewegung, sondern auch auf diesen inneren Ebenen Erfahrungen gemacht. Und einer der großen Träume steht eben in diesem Buch, der, um es ganz komprimiert zusammenzufassen, ein Angsttraum ist. Ich gehe sozusagen Ende 20 die dunkle Straße mitten in der Nacht des Ortes meiner Kindheit. Alles schläft, ich bin ganz allein, es ist Mitternacht und es ist unheimlich. Man hört so Regentropfen wie in Zeitlupe, es ist feucht, es ist Wolken huschen über den Mond, über das fahle Mondlicht und es ist ein sehr unheimlicher Traum. Und dann sehe ich in diesem Traum, circa 200 Meter vor mir, eine Art Gestalt auf Höhe des Friedhofes, was diese Szenerie nicht gerade heimeliger macht. Die Gestalt hinkt, sie hat einen Trenchcoat, einen Hut tief ins Gesicht gezogen, man kann es nicht erkennen. Und ich habe eine Wahl. Ich habe die Wahl, wegzulaufen. Ich bin schnell. Ein Hinkender würde mich wahrscheinlich nicht kriegen. Oder ich gehe meinen Weg. Und ich bin gerade dabei, sowohl im Außen als auch im Innen, meinen Weg zu finden, zu gehen. Und ich beschließe in dem Traum, egal was da kommen wird, ich werde es konfrontieren, also ich werde meinen Weg gehen. Ich gehe so auf diese Gestalt zu, sie schlurft auf mich zu und das geht immer näher, es wird immer unheimlicher. Die Gestalt steht neben mir, ich frohlocke schon freie Bahn, dann dreht sie sich um, ich drehe mich um und ich blicke in ein uraltes, wie aus der Zeit gefallenes, totwirkendes männliches Gesicht und der Brustbereich dieser Gestalt wird zu einem Magneten, der mich sozusagen hineinzieht. Alles, was meine Essenz, meine Seele ist. Und ich habe keine Ressource, um diesen Zug in diesem Traum zu verhindern. Und kämpfe, schlage, stoße, mache irgendwas, was ich in Kung-Fu-Filmen gesehen habe, und schreie dann ein Stoßgebet mit der ganzen Kraft meiner Seele. Das war in meinem Fall Jesus hilf. Und in dem Moment schießt eine gleißend helle Energie durch den Kopf hindurch, in diesen Herzraum, in diesen Sog und der kriegt mich nicht mehr reingesogen. Ich kriege mich aber auch nicht abgelöst und wir umschweben einander, wie so eine Art Ewigkeit, bis diese Energie stärker wird, die Gestalt implodiert, auf dem Boden liegt ein Trenchcoat und ein Hut und ich wache sozusagen auf. Und das war für mich so eine Art Opener, weil in der äußeren Realität ähnliche Bewegungen stattgefunden haben. Ich habe plötzlich Energieschübe bekommen, auch von oben durch den Kopf in diesen Raum. habe hellsichtige Inspirationen gehabt, wenn ich mit Menschen geredet habe, und habe dann Zug um Zug, eben auch durch diese Erfahrung, angefangen, was ist denn das eigentlich hier, dieses Herzzentrum? Weil ich hatte auch keine, in meiner Biografie jetzt keine, sagen wir mal, Anker, wo man sagen kann, oh, ich hätte 10 Jahre meditiert und dann geht es plötzlich auf, sondern das habe ich nicht gemacht. Ich habe Fußball gespielt, studiert, wildes, kreatives Leben gehabt und habe dann quasi diese Phänomene oder Energien erforscht, Menschen gefunden, die damit bewusst arbeiten. Und seit 20 Jahren führe ich eben ganz unterschiedliche Individuen von jung bis alt in diese Herzräume hinein, sodass sie eine Erfahrung machen können, die meiner ähnelt. Die sind ja nie ganz gleich, aber viele Menschen haben dort in diesen Herzeinweihungen Durchbrüche erlebt, die sie sonst eben nicht erlebt hätten. Und das ist eine große Leidenschaft von mir und ich empfinde es als große Freude und auch als Privileg, die Teilnehmer dabei zu begleiten.
Ja, und du schreibst in deinem Buch auch, dass unser Herz im Prinzip die Blaupause unseres Lebenssinns oder unseres Seelenplans enthält, falls man das so sagen kann.
Das habe ich, glaube ich, so, ja.
Ja, also die Frage ist, wenn wir wirklich unseren Lebenssinn oder unseren Lebensplan suchen, glaube ich, ist es sozusagen unvermeidlich, dass wir ja uns mit unserem Herz rückverbinden müssen, oder?
Ja, also es gibt, man kann wirklich spirituellen Pfad, schamanischen Weg, christliche Einweihung, buddhistische, hinduistische, druidische, ägyptische, Eskimo-Geschichten. Du kannst in jede dieser Kulturen hineingehen und du wirst im Innersten eine Art Herzkammer oder Zuwendung zu diesem Zentrum finden. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, der nächste evolutionäre Schritt der Menschheit ist, dieses Zentrum überhaupt zunächst in Individuen und dann im Kollektiv zu erfahren, zu durchleben, zu verankern. Das andere ist, wenn wir das machen, wenn wir uns sozusagen dem eigenen Herzen zuwenden, nicht das physische, sondern das Herzzentrum, dann vollführen wir eine holistische Bewegung. Man sagt in den Herzmysterien, Eros, Erde, Sinnlichkeit, Körper und Logos, Geist, Inspiration, Seele, werden im Herzen zu Holos, verbinden sich. Himmel und Erde heiraten quasi im Herzen. Das ist nicht nur eine Metapher, das ist ein energetischer Vorgang, weil wir eine Erfahrung haben, wo wir eben den kompletten Körper oder die Körper, wenn man so will, die Erde umfassen, gleichzeitig auch das Geistige. Wir haben allerdings viele Traditionen, die das eine gegen das andere spielen. Wir haben jahrtausendlange Traditionen, auch besonders christliche, die auf den geistigen Aspekt setzen und das Körperliche, das Weibliche, das Sexuelle, das Emotionale in den Untergrund gedrängt, wenn nicht gefoltert haben, seit dem 12. Jahrhundert mit dem Niedergang der Naturreligion, die nicht integriert wurden. Das heißt, wir stehen hier im christlichen Abendland an so einer Wegscheide. Was ist denn jetzt? Die alten Mythen greifen wie nicht mehr. Du kannst ja nicht einem heutigen durchzivilisierten Menschen irgendwas von Adam und Eva erzählen. Das ist ja wie eine Geschichte für Kinder. Sondern was ist denn, wie funktionieren wir denn eigentlich? Ist das der einzige Körper oder gibt es noch einen emotionalen Körper, einen mentalen Körper, einen spirituellen Körper? Wenn es um Heilung geht, setze ich hier an mit den Werkzeugen, die physisch machbar sind, also schneiden, eincremen, Pille schlucken oder setze ich vielleicht im emotionalen Körper an und es erzeugt eine Heilbewegung oder setze ich im mentalen Körper an und es erzeugt eine befreiende Bewegung oder setze ich im spirituellen Körper an und plötzlich, wenn dieses Glaubenskonstrukt fällt, bin ich in Vollkontakt mit meiner Energie und habe dort eine Heilbewegung. Das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Felder, Dimensionen, die wir in dieser Herzarbeit oder in den Herzlehren erkunden. Und Ziel ist natürlich, dass jedes Individuum maximal frei wird, der eigenen Führung folgt, also nicht meiner, die ist begleitend. Also ich sehe eine Gruppe wie ein temporäres Gefäß. Wir bilden gemeinsam ein Gefäß, in das hinein fließt von etwas, was keiner so richtig weiß, spielt auch keine Rolle. Und dann gehen wir auseinander und jeder soll stabil in seinem eigenen Alltag stehen und hineinfinden in eine Form spiritueller Souveränität. Das ist mir extrem wichtig bei dieser Arbeit. Ich möchte in den Herzlehren keinem eine spirituelle Ideologie überstülpen, sondern ich fordere auf, sei Experiment, prüf einfach, was diese Meditation mit dir macht, diese Übung mit dir macht, diese Gedankenänderung. Und dann, wenn wir uns darauf einlassen, dann kriegen wir eine neue Wahrnehmung, ein Feingefühl für unterschiedliche Energien, unterschiedliche Frequenzen. Wir beginnen auch wahrzunehmen, dass es nicht ausreicht, einen heilenden Gedanken zu haben, sondern er muss in einem bestimmten Raum, gleichsam in einer bestimmten Hirnfrequenz gedacht werden. Dann gehen plötzlich die neurochemischen Portale auf und wir haben eine Heilbewegung. Das interessiert mich alles sehr. Also das eine ist diese Rückverbindung mit dem, was du im Kern bist, dem heiligen Traum deiner Seele, über das Herz, das war die Frage. Das andere sind all die unterschiedlichen Felder, die wir natürlich in einer umfassenden spirituellen Arbeit oder in einer Art Weisheitslehre begehen müssen. Also es sind Felder der Heilung, Felder der Klärung, Felder der Lösung, auch Arbeit mit den Ahnen. Also da gibt es so viel. Und es macht natürlich Freude zu sehen, dass ich auf ganz unterschiedlichen Ebenen für mich, für andere Brocken aus dem Weg räumen kann und in eine größere energetische Präsenz und in ein umfassenderes Höherschwingen hineinführen kann. Und ich denke, dass wir gerade jetzt gefordert sind, diese uralten und ganz neue Methoden an uns selbst zu erproben und nicht nur zu erlesen. Ja. Das ist mir ganz wichtig. Auch nicht nur praktisch im Online-Kongress ist ja ein Starting Point. Man schaut, okay, der hat das zu sagen, der hat das, der klingt so, die klingt so, kriegt eine Art Ahnung. Ja. Aber schlussendlich geht es ja nachher darum, an sich selbst bewusst zu auch arbeiten. Das ist ja ein Wort, was viele Menschen in spirituellen Feldern gar nicht mögen, aber ich sehe das eben auch als Herzarbeit, als ein Ringen um Zugänge, die durch Fokussierung und Konzentration auch erlangt werden können.
Ja, und genau, du hast recht. Also ich forsche ja erst seit Kurzem, sage ich mal. Aber und natürlich ist man verwirrt von diesen ganzen Konzepten, ne? Wenn ich es jetzt mal so nenne. Und da wird gesagt, der Körper muss durchlässig werden, dass wir ihn gar nicht mehr spüren. Es geht nur um das Mentale und so weiter. Aber jetzt, nach einem Jahr wirklich intensiver Recherche, habe ich gedacht, ohne den Körper geht es eigentlich nicht, weil... Also wir wünschen uns ja Medialität oder auch eine gute Angebundenheit, eine gute Führung. Aber wo spüren wir das? Wir spüren es immer in unserem Körper als Signal oder als Stimme. Das heißt, wenn wir versuchen, den Körper wegzudrücken, werden wir nicht erfolgreich sein. Ne? Und das schreibst du auch in deinem Buch, dass es über den Körper geht, dass es darum geht, wieder in den Körper zu kommen, weil dann können wir ja erst beides verbinden, so wie du es eingangs erklärt hast.
Ja, man muss das auch in so einem, sagen wir mal, größeren Bogen sehen. Also wenn jetzt, sagen wir mal, im Nachkriegsdeutschland sehr viel Wert darauf gelegt wurde, Materielles wieder aufzubauen, dann gibt es eine sehr für 20, 30 Jahre eine sehr materielle Weltsicht. Mhm. Und eine Gegenbewegung sowohl über die Hippies, über die 68er ist, spirituelle Werte in den Vordergrund zu bringen, was völlig in Ordnung ist. Das war zu sehr auf einem Pendel, jetzt geht es aufs andere Pendel. In den spirituellen Feldern ist es so, dass seit den 70ern, 80ern wir viele Bewegungen gehabt haben, die man als Aufstiegsmysterien bezeichnen kann. Es geht darum, so schnell wie möglich aus dem Körper rauszukommen, in die fünfte Dimension zu kommen, immer feiner zu werden, immer weniger erdig zu sein. Und das sind sogenannte Aufstiegsmysterien. Seit den 2000ern gibt es eine Gegenbewegung. Da kommen die ganzen Embodiment-Techniken. Nein, es geht darum, im Körper die Seele zu haben, präsent zu sein, den Himmel auf die Erde zu bringen. Das sind sozusagen Abstiegsmysterien. Jetzt nicht Aufstieg, Abstieg werten, sondern einfach nur als Bewegungsrichtung. Das, was ich mache, schließt keine dieser Bewegungen aus. Ich habe in den Teachings-Bewegungen, wo wir rausgehen, den klaren Traum der Seele schauen. Aber die Hauptbewegung ist tatsächlich, im Körper zu sein, diesen als Tempel der Seele zu begreifen, ihn zu ehren, zu schätzen, zu achten und eben nicht das, was man seit dem 12. Jahrhundert hier im Abendland gemacht hat, ihn zu verteufeln. Und dass man könnte sogar so weit gehen zu sagen, durch diese ganze Kultur geht eine Art Two-Four-Split, ein Split zwischen Chakra 4, das Herzzentrum, und Chakra 2, das Partnerschaftssexualzentrum, wo es um alle diese Themen geht. Ja, also wir haben ganze Denk- und Fühlsysteme, wo wir unterscheiden zwischen Heiliger und Hure. Immer wieder neu. Und die sind so subtil verankert in den Menschen, dass es kaum machbar ist, das mental zu durchbrechen, sondern wir brauchen Erfahrungen, wo wir fühlen, dass das nicht der letzte Hintergrund der Realität ist, sondern dass dahinter was Umfassenderes ist, wo es eben gar nicht wo eben beide Pole umfassen werden, wo du nicht auf den einen oder auf den anderen hüpfen musst, sondern wo du Körper und Geist, Seele und das, was du bist, in eins hast. Die Präsenz deiner Seele in diesem Körper, das ist für mich das größere Glück.
Ja, also so habe ich es auch erfahren, obwohl man merkt schon, okay, am Anfang gibt es so eine kleine Abwehr, ständig in seinen Körper zu gehen, ne? Also gerade wenn es unangenehme Gefühle sind. Und dann kann man auch beobachten, wie konditioniert wir da sind, ja? Weil man immer merkt, es wäre jetzt einfacher, es wegzudrücken, weiter den Haushalt zu machen, oder setz dich hin und fühl es durch, ja? Und
ja, also das, was du gerade gesagt hast, das ist wirklich ein Schlüsselsatz spiritueller Entwicklung. In der Selbstreflexion sagst du, es gibt eine kleine Abwehr, da hineinzugehen. Wenn ich mit Menschen jetzt auf Sacred Heart 10, 12 Tage Herzeinwanderung arbeite, dann gibt es diese Abwehr ja, weiß ich genau, nach welcher Übung diese Abwehr kommt oder wann bei wem. Und das ist völlig in Ordnung. Der Punkt ist, dass wir verlernt haben, uns zuzutrauen, das zu durchfühlen, sondern wir leben in so einer schmerzbefreiten Kultur, hätte ich fast gesagt. Also Schmerz wird nicht mehr als, oder Unangenehmes oder Gefühle werden nicht mehr als Trigger und Öffner in tiefere Bewusstseinsstrukturen oder Tore gesehen, sondern wir switchen weg. Oh, das will ich jetzt nicht fühlen, zack, ich springe raus. Kann ich machen. Aber ich springe auch aus der Energie. Ja. Die weisere Haltung ist garantiert zu sagen, was ist denn das? Also Wahrnehmungstraining, ich durchfühle das. Jedes Gefühl ist eine Welle mit einem Anfang, einem Ende. Ich werde niemals darin verloren gehen, auch nicht in den unangenehmen Sachen. Und dadurch werde ich freier und freier und freier. Klarer und klarer und klarer, weiter und weiter und weiter, und finde in eine größere Form von Selbstliebe, die das alles beinhaltet und die sich nicht als liebend definiert in irgendeinem mentalen kleinen Universum, aber alles, was da drumherum ist, soll nicht gefühlt werden. Und gerade jetzt, in diesen Corona-Zeiten, ist es ja essentiell, zum Auge des Hurricanes zu werden und nicht der Hurricane zu sein. Also zentriert zu sein, stabil zu sein, verankert zu sein, während um dich herum eine Angstwelle die nächste jagt, eine Ideologie, die sich mit einer Angstwelle verbindet, eine Emotion, die dadurch gefeuert wird. Das heißt, die Aufgabe ist ja wirklich, das Auge des Hurricanes zu sein, inmitten aller dieser emotionalen Turbulenzen eine Form von Stabilität in dir zu tragen und damit auch in dein Feld zu strahlen.
Und das ist letztlich, glaube ich, ja der Weg, den wir, ja, wenn wir das erreichen wollen, was wir uns immer wünschen, Lebenssinn, Lebensaufgabe, Erfüllung, Fülle etc., dann ist das, glaube ich, der einzige Weg. Wir können es nicht nur über das Mentale denken, ja, weil so sind wir immer, und dadurch kommen wir ja in unsere Stärke, das hast du auch gesagt, in unsere Kraft, in die Energie. Wir wissen, in welchen Situationen können wir die Energie wie halten. Das können wir nicht übers Mentale erfahren, ja. Und du sagst, auch wenn wir unser Herz wieder aktivieren, dann gibt es eine richtige Herzenergie, die kein Mythos ist, sondern die wir körperlich spüren können.
Ja, das ganze Feld fängt an zu vibrieren.
Und wie kann man, ist wahrscheinlich schwer auch zu beschreiben, aber ist es etwas, was wir im Alltag jederzeit aktivieren könnten? Oder wie würde es unser Leben beeinflussen, wenn wir mit dieser Herzenergie durchs Leben gehen?
Sehr gute Frage. Also zunächst einmal glaube ich, wenn wir etwas im Alltag aktivieren wollen, dann müssen wir erstmal wissen, wie es sich tatsächlich anfühlt. Und da bin ich so ein bisschen wie die tibetanische Gebetsmühle. Da sage ich, wir brauchen vorher eine Referenzerfahrung. Referenzerfahrung kann sein, wie in meinem Leben, dass dich auf einer inneren Ebene du das wahrnimmst. Es kann sein, dass du es auf einer äußeren Ebene wahrnimmst. Ich habe ja für diese Referenzerfahrung diese 10-12-tägigen Herzeinweihungen kreiert, wo ich Menschen praktisch über 10-12 Tage durch einen Prozess führe, der durchaus herausfordernd ist. Und dann spüren sie es plötzlich. Zunächst mal vollumfänglich in diesem Setting. Das ist die große Herausforderung danach. Wie kann ich dieses Licht in den Alltag hinein verweben? Wie kann ich sozusagen diese Energie aufrechterhalten? Und dann landen wir bei der Selbstverantwortung jedes Einzelnen, dass du praktisch eine Technik für dich kreieren musst, die es dir ermöglicht, das im Alltag anzuswitchen. Und dann lande ich bei täglicher Praxis. Gleich am Morgen 20 Minuten Meditation oder Dialog mit deiner Seele oder einfach Innenschau. Was auch immer deine Technik ist, das muss nicht meine sein. Meine ist 20 Minuten Herzmeditation. Jeden Tag. Um in Kontakt, in Vollkontakt mit meiner Seele, die wäre ja nicht weg, durch den Tag zu gehen. Und die Beobachtung ist, wenn jemand das vielleicht 3 Jahre übt, dann ist er oder sie nach vielleicht 3 Minuten in Kontakt mit dieser Energie. Mhm. Weil wir ringen um Zugänge. Mhm. Wenn es jemand das 10 Jahre macht, vielleicht in einer Minute. Wenn jemand das 17 Jahre macht, vielleicht in einem Augenaufschlag. So lernen wir ja, Energien zu verankern, mhm, und zu ihnen zu werden, sodass wir sie im Alltag in einem Augenaufschlag parat haben und in ihnen verweilen können. Warum das sinnvoll ist? Weil wir in der, in Anführungsstrichen, normalen Realität projizieren, mhm, auf andere, unseren unerlösten, unbewussten, unsere Bereiche sozusagen ins Außen projizieren, um sie überhaupt wahrnehmen zu können, mhm, weil daraus kleine, große, riesengroße soziale Konflikte entstehen und weil natürlich die Aufgabe Selbstverantwortung heißt, jede Projektion an irgendeinem Punkt zu dir zu nehmen. Mhm. Und den Moment, wenn du projizierst, wahrzunehmen, zurück ins Herz zu gehen und in dir selbst diese lösenden Bewegungen herzustellen. Und wenn du das übst, später beherrschst, dann hast du ein so segensreiches Werkzeug für deinen eigenen Weg und auch für das Feld, in dem du stehst, weil die Menschen werden gar keinen Grund mehr haben, sich mit dir zu streiten, weil es wie nicht greift. Sie werden sich vielleicht in einigen Fällen, das hat C.G. Jung mal beschrieben, der hat so viel Natur getragen, dass die Menschen unsicher geworden sind. Weil allein dadurch, dass er da war, sie ihr eigenes Leben in Frage gestellt haben. Das kann natürlich passieren, aber diese Form von Präsenz trägt einen so hohen Segen und eine so hohe Führung, dass du dich ihr vollkommen anvertrauen kannst und dann deinen Alltag anders durchleuchtest und anders gestaltest. Mhm. Schlussendlich glaube ich, dass jedes Herz hier zählt. Dass viele Menschen, die leben dann in einem Apartment, einer Wohnung, irgendwo in einem Setting, in einem Beruf und denken, wo mache ich denn jetzt den Unterschied? Das sehe ich anders. Ich glaube, dass jeder zum Zünglein an der Waage werden kann. Mhm. Auf abstruseste Arten und Weisen.
Ja.
Wenn man das mal in Amerika sieht, dieser Eric Floyd, der da mit seinem Sterben eine ganze Bewegung, mhm, wie mit initiiert hat. Das sind alles so Schicksale. Du weißt nie, was für eine Rolle du spielen wirst, ja, weil du den ganzen Bogen nicht hast. Aber jedes Herz zählt und jede Klärung, die jemand in sich macht, trägt dazu bei, dass dieses Lichtgitternetz der Menschheit, was sich um diesen Planeten spannt, mhm, klarer und heller schwingt. Mhm. Und ich denke, das ist unsere gemeinsame Aufgabe, dass wir das, was möglich ist, in uns lösen, klären, befreien. Ich glaube, ein Großteil spiritueller Arbeit hat mit Dekonditionierung zu tun. Erstmal herausfinden aus alten Gedankenstrukturen, Fühlmustern. Natürlich nicht vielleicht alles über Bord zu werfen, weil es ja auch Dinge gibt, die großen Wert tragen aus der Vergangenheit oder von den Ahnen, aber wirklich genau zu unterscheiden und zu differenzieren. Nicht einfach eine Tradition zu übernehmen.
Ja.
Ja.
Ja, das stimmt, eine Zeit lang. Und da wird es immer schwierig, wenn man dann in Situationen mit Menschen kommt, wo es quasi noch nicht reflektiert wurde, wo alles übernommen wurde, ne? Und wenn man irgendwann an den Punkt kommt, man kann ja im Prinzip alles hinterfragen. Wir wurden durch ein bestimmtes Weltbild programmiert, damit unser Denken, Fühlen, Handeln. Mit diesem Weltbild gehen wir durch die Welt und ja, jetzt sieht der Planet so aus, wie er aussieht. Ja, sind wir an einem bestimmten Punkt gelandet. Und du sagst ja auch, dass zum Beispiel die Intuition erst ab bestimmten Bewusstseinsebenen beginnt, weil wir stellen uns immer oft die Frage, ja, wie höre ich denn meine Intuition? Aber das bedeutet, es schließt sich aus, wenn ich nie in mich reingelauscht habe, nie ein Muster erkannt habe, nie, dass ich dann vielleicht diese Stimme gar nicht hören kann. Ist das richtig?
Na, theoretisch könntest du 30 Leben als Medium gehabt haben und trotzdem die Stimme hören. Aber grundsätzlich ist es richtig, was du sagst. Wenn ich mich nicht nach innen wende, wenn ich mich nicht selbst erforsche oder eine Selbstwahrnehmung trainiere, dann kann ich auch nicht differenzieren, ist diese Stimme, die ich wahrnehme, jetzt die Stimme meines Verstandes? Ist es eine kollektive Stimme oder ist es eine Stimme, die aus einer Ebene kommt, wo höhere Wahrheiten durchfließen? Und es gibt ja diese klassischen vier Kanäle, die wir in den medialen Trainings trainieren, also Hellsichtigkeit, Hellfühligkeit, Hellhörigkeit und Hellwissen. Bei Hellsichtigkeit kriegst du ja ein Bild. Und da musst du auch genau differenzieren, woher kommt das Bild, aus was für einer Ebene. Dass du nicht das Spinnen anfängst, weil es gibt Bilder, die du kreierst mit deinem Verstand. Das können wir machen. Und es gibt Bilder, die kommen, die entstehen. Von quasi wie von selbst oder vom höheren Selbst, die kommen aus einer anderen Ebene. Das musst du unterscheiden können. Bei Hellhören ist das gleiche auf der Ebene der Stimmen. Du hörst etwas innerlich. Ist das jetzt irgendeine Schleife aus meinem Verstand, die ich höre? Aus so einer, sagen wir mal, Datenbank, Memorybank, wo einfach nur Sachen gespeichert sind? Oder ist das wirklich was Originäres, Neues? Und etwas, was der Verstand gar nicht weiß? Was aber für das Gegenüber eine große Bedeutung hat. Und bei Hellwissen, da wird es ja noch subtiler, da musst du sozusagen unterscheiden können, der Gedanke, den du denkst oder der sich denkt, ist das jetzt ein göttlich inspirierter Gedanke oder ist es ein verstandesinduzierter Gedanke? Das heißt, du musst die ganze Zeit eine sehr, sehr hohe Selbstwahrnehmung haben, kultivieren, trainieren, erforschen, vertiefen, um dann Zug um Zug hineinzufinden in diese höheren intuitiven Felder. In den Herzlernen ist es so, wir trainieren erst die Öffnung des Herzzentrums, weil das gleichbedeutend ist mit einer Verankerung in einem Feld von Liebe, von Mitgefühl, diesen wärmenden Qualitäten des Herzens, bevor wir in die kühleren, auch manchmal wie unmenschlich, übermenschlich, im Sinne von unmenschlich sein könnenden Felder des dritten Auges hineingehen. Weil wenn du hineinfindest in diesen Punkt der kompletten Neutralität, wo Schau möglich ist, da ist erstmal kein Gefühl, da ist erstmal keine, in sich keine Zugewandtheit, sondern es ist einfach nur Schau. Und wenn das nicht sich kombiniert mit wie soll ich sagen, dieser seelenvollen, wärmenden Energie des Herzens, dann kann es eben sehr leicht auch missbraucht werden, in dem Sinne, dass diese Dinge manipulativ oder ganz schräg gebraucht werden. Und das ist nicht der Sinn spiritueller Arbeit.
Ja, das stimmt. Und du hattest es vorhin schon erwähnt, dass wir im Prinzip kollektiv auch mit einem Emotionalkörper verbunden sind. Also mit dem kollektiven Emotionalkörper, der ja gerade in Deutschland auch ja, belastet ist, wenn man so sagen kann, durch Weltkriege. Und dass wir auch da eigentlich ja die Innenarbeit machen müssen, um uns davon lösen zu können, oder? Also Heilung findet ja im Körper statt. Und ja, vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Das ist ein großes Thema. Ich habe vor 12, 13 Jahren dazu eben also mein Beitrag dazu ist eine Arbeit, die nennt sich Sieben Generationen. Da geht es darum, dass man realisiert, dass wir selbst nicht als carte blanche auf die Welt kommen, als unbeschriebenes Blatt, sondern als extrem beschriebene Blätter. Wir haben die Erbinformation der weiblichen Linie, wir haben die Erbinformation der männlichen Linie und als drittes Seelenvorerfahrung in uns, in diesem Körper. Das ist wie so ein Survival-Kit. Jetzt, wenn wir in ein Nachkriegsdeutschland hineingeboren sind, dann haben wir auch Scham, Schuld, was die Weltkriege angeht, Kriegserfahrung in der zellulären Struktur. So, jetzt ist die Frage, wie kriegt man das da raus? Und die indigenen Völker sagen, es braucht 7 Generationen, bis etwas, was in einem Clan, in einer Familie, in einer Sippe geschehen ist, an, sagen wir, traumatischem oder an schockhaften, bis es aus den Zellen wie herausgemändelt sei. Mhm. Die Christen sagen was Ähnliches in ihren Schriften. Die sagen, die Sippe haftet bis ins 7. Glied, ähnliche Vorstellung. So, die Frage ist jetzt, wie kriegen wir diese Information aus der Struktur der Zellen?
Ja.
Und da können wir eben sehr, sehr kraftvolle spirituelle Hebel anwenden, indem wir körperzentrierte Herzarbeit machen und das aus der Struktur der Zelle heraus lösen. Und da gibt es diese 7-Generationen-Arbeit, wo man das gemeinsam macht, in einer Art 3-Stunden-Workshop, den ich immer mal wieder gebe. Ich habe das sehr, sehr häufig gegeben in allen großen Städten in Deutschland und Europa. Aber ich muss da so eine bestimmte Frische haben. Ich kann das nicht so häufig machen, weil es sehr, sehr anstrengend ist, weil man eben 7 Generationen durchgeht, durchfühlt. Und das ist eine sehr, sehr anstrengende, auch für den Körper anstrengende Arbeit. Aber ich mache das immer mal wieder. Und der Segen ist eben, dass Dinge, die sich durch ganze Familiensysteme ziehen, und da ist eine Familie, da bringt sich in jeder Generation einer um. Da ist eine andere Familie, die hat immer die gleichen Hüftleiden oder Verdauungsprobleme. Oder da wird immer einer taub, da gibt es Alkoholismus, da gibt es Süchte, da gibt es Übergriffe. Das zieht sich durch, bis ein Individuum es in sich löst. Und man kann sich das so vorstellen, dass die Ahnen, die schon gegangen sind, nachher gelöst hinter einem stehen, kraftvoll, und dass die sich vereinen wie in einem Gebet. Möge sie diejenige sein oder er, die das lösen, was wir nicht lösen konnten. Und wenn du diesen Segen im Rücken hast, der Ahnen nach dieser Arbeit, dann kannst du auch da ganz anders und gelöster und ohne diese negativen Verbindungen zu haben, in dein Leben gehen oder dein Leben feiern.
Und wenn ich es jetzt für mich lösen würde, würde es sich schon auf die Kinder übertragen? Die sind 4 und 7. Oder müssen sie, weil ich es verpasst habe, weil sie jetzt schon geboren sind, müssen sie selber lösen?
Das ist die Frage, die auf vielen dieser Workshops gestellt wird.
Okay.
Wirkt es auch auf die Kinder, die schon geboren sind? Meine Antwort dazu ist ein klares Jein. Also es wirkt und es wirkt nicht. Wann immer eine Person in einem System etwas bewegt, ja, in sich, hat es eine Auswirkung auf die und auf die Nachfolger. Da die aber schon die Informationen in ihren Zellen haben, würde ich sagen, sie müssten zu irgendeinem Zeitpunkt später, wenn sie groß sind, ob mit der Methode oder einer anderen, selbst nochmal in diese Klärung hineingehen.
Ja, okay.
Also so ist meine Auffassung davon. Und auch meine Beobachtung, was diese Arbeit angeht.
Genau. Und du hattest vielleicht noch eine Frage zum Thema Krankheiten. Ja, man sagt immer, okay, die Seele schickt eine Botschaft oder wir haben es selbst kreiert. Und du hast ein bisschen eine andere Erfahrung oder eine andere Auffassung dazu. Vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen. Weil ich denke, manchmal ist es auch irgendwie anmaßend, wenn jemand eine Krankheit hat und man sagt einfach, hast du selbst kreiert. Ich kann
es nicht wissen,
ja. Also,
das ist absolut anmaßend.
Ja.
Das ist spirituell übergreifend und anmaßend und wird in vielen Therapien so als Bunkerbrecher zum Teil benutzt, um da überhaupt reinzukommen. Aber ich halte davon nichts. Also natürlich können wir sagen, wir sind im End für alles selbst verantwortlich. Aber wir leben ja nur zu 15% bewusst und zu 85% unbewusst. Und dann sagt jemand, wenn du eine Krankheit hast, ja, das hast du ja selbst kreiert. Ja, dann hast du noch, gehst du noch schwerer durchs Leben. Mhm. Das sehe ich nicht so. Ich sehe es so, dass es nicht darauf ankommt, wie es entstanden ist, sondern dass es darauf ankommt, wie ich es lösen kann. Also ich bin komplett lösungsfokussiert. Natürlich gibt es Heilbewegungen, wo du sagst, ich muss das Problem zu fassen kriegen, dann habe ich auch die Lösung. Mhm. Also ich gehe ganz tief ins Problem rein. Kann man so machen. Wäre nicht mein Heilweg. Das ist ein möglicher. Wenn wir die Quantenheiler nehmen oder viele Geistheiler nehmen oder viele Schamanen nehmen, dann gibt es ganz unterschiedliche Heilbewegungen. Der Schamane reist in die Unterwelt, die Mittelwelt, die Oberwelt, holt einen Seelenanteil zurück. Zack, du gehst in Heilbewegung. Mhm. Der Quantenheiler sagt, Problem interessiert mich nicht, Diagnose interessiert mich nicht. Es gibt dich ja noch in deiner heilen Version. Mhm. Ja, in A hast du die Krankheit, in B existiert sie nicht. Mhm. Quantenphysik, wir fokussieren uns darauf, auf Bewusstseinszustand B. Und wir fokussieren uns so sehr darauf, dass dein Körper nachher glaubt, er sei B und zieht nach. Zack. Und da jetzt Wertungen auf Krankheiten zu haben, das halte ich für äußerst einen ganz, ganz subtilen Grad der Wanderung. Mhm. Natürlich kannst du sagen, was weiß ich, jemand hat Augenprobleme, er schaut nicht richtig hin, jemand hat Ohrenprobleme, hört nicht richtig hin. Es können manchmal auch genetische Faktoren eine Rolle spielen. Ich glaube nicht, dass diejenigen, die das bewerten, häufig den großen Bogen haben. Klassisches Beispiel, was ich in meinen Kursen dafür gerne anwende, ist, sagen wir mal, eine sehr reine Seele nimmt sich vor, ich und die hellsichtig ist. Mhm. Aber sie denkt, Mensch, das könnte noch besser sein. Ich möchte meine Hellsichtigkeit zum Segen der Menschen zur Verfügung stellen, um denen zu helfen. Und sagen wir mal, das würde 5 Leben dauern, bis dieser Seelenwunsch sich ganz, also so entwickelt hat, dass das wirklich möglich ist. Mhm. Und sagen wir mal, das dritte dieser 5 Leben wäre eines, wo sie im Rollstuhl ist und hat, was Hellsichtigkeit angeht, den größten Durchbruch, weil zur Innenschau gezwungen. So, jetzt kommen in diesem Leben, ist ja im Rollstuhl durch irgendwas, alle möglichen Heiler und sagen, ja, also das hast du dir kreiert mit dem Rollstuhl. Ja, hat sie theoretisch auch. Weil du schlechtes Karma hast, weil du negativ gewesen bist, weil du dies, das, jenes. Und alles stimmt nicht. Mhm. Und jede Heilbewegung wird auch nicht funktionieren, weil dieser Seelenwunsch das überschreibt. Das heißt, es gibt da manchmal Bögen, Seelenbögen, die viel, viel komplexer sind als das, was wir dort sehen. Okay. Jemand sucht sich eine Erfahrung. Jemand will bewusst werden durch eine Erfahrung. Mhm. Wie sterben wir? Sagen wir mal, du wärst 70, 80, jetzt kippt der eine einfach um, der andere bekommt Krebs und geht ganz bewusst auf dieses Tor zu, mhm. Weil er weiß, jetzt habe ich noch 6, 7, 8, 9 Monate oder was. Ist das eine besser als das andere? Nein, es sind unterschiedliche Wege und dieses zum Beispiel zu wissen, dass du dann sterben wirst, das kann einen riesen Bewusstseinsschub auf diesen letzten Metern nochmal bringen und ist in dem Sinne keine Bestrafung. Also ich denke, wir sollten das über dieses, was wir Bewusstsein nennen, beginnen zu schauen und dann fallen diese ganzen Wertungen weg und dann sehen wir, dass wir alle Seelen in Körpern auf einer gemeinsamen Erdenreise sind und diese Körper funktionieren mal so, mal so, mal haben sie diese Macke, mal die Dysfunktion, mal in jungen Altern, mal in den späteren und das sollten wir so ein bisschen kühner, freier, optimistischer, furchtloser sehen und wenn wir dann eine Macke haben, eben alle Heilhebel anwenden und auch frei entscheiden, welchen wende ich denn jetzt an? Mache ich einen spirituellen, mache ich einen schulmedizinischen? Da habe ich doch die völlige Freiheit.
Ja, und weißt du, was ich mich heute gefragt habe, wenn wir Seele sind, also mal gucken, ob du es beantworten kannst, haben wir dann auch sowas wie einen Verstand? Also wir müssen ja auch denken können, aber vielleicht ohne Ego-Aspekt, oder? Oder fühlen wir nur? Sind wir nur im Gefühl?
Ich glaube, das ist eine andere Wahrnehmung, die man so schwer fassen und erklären kann. Wenn du jetzt ganz in dieses Feld rausgehst, dann nimmst du ja wie alles gleichzeitig wahr. Das ist ja so wie, Entschuldigung, wie wenn du in einem Traum bist, jemand steht vor dir und du weißt, was der von dir will, was der denkt, was der fühlt, aber ohne dass Zeit vergeht. Es ist wie in einem Sekundenbruchteil. Findet da manchmal Kommunikation statt und so ähnlich ist es dort ja auch. Das heißt, du hast eine Wahrnehmung, wo du in vielen Feldern gleichzeitig wahrnimmst. Wir sind ja schlussendlich, wenn ich das mal so sagen darf, multidimensionale Wesen. Wir nehmen aber nur ein kleines Spektrum dessen, was wir sind, in der Regel wahr. Das sieht man ja allein schon dadurch, Tagesbewusstsein nehmen wir über den Verstand wahr, über die Augen, wenn wir jetzt nicht blind sind, so Nachtbewusstsein, Karten völlig neu gemischt, andere Realitäten. Du kannst fliegen, bist in Träumen, bist an anderen Orten, klebst wie die Frieliege an der Wand, kriegst Informationen aus der Zukunft, erfährst eine Heilbewegung, durchgehst Ängste und, und. Das nimmst du ja am Tag so nicht wahr.
Ja.
Normalerweise nicht. Und diese jetzt, wie nimmt die Seele wahr? Ich glaube, dass die eine Art multidimensionale, simultane Wahrnehmung dessen, was ist, was stattfindet, in dieser Split Second hat. Wenn überhaupt Zeit dort so existiert, also unmittelbare Wahrnehmung, anders als wir es uns hier vorstellen können.
Ja. Okay, also im Prinzip verwoben wirklich mit dem drumherum, man sagt ja immer diese Verbindung mit allem. Ja, und dann aber in einem vermutlich Wohlgefühl auch, ja. Also ich hatte mal ganz kurze, mal so eine kurze Frequenz, habe mich hinterher gefragt, oh, das könnte dem Gefühl nahe kommen. Also es war,
ja,
wie man es halt beschreiben würde, bei so einer Nahtoderfahrung, ja, das war
genau.
Was anderes. Es hat mir so einen Schub gegeben, was zu tun, was, wo ich überlegt habe, mache ich es oder mache ich es nicht, ja. Und da hatte ich das Gefühl, dass die Seele so mich einmal durch ihre Augen gucken lässt und sagt, guck mal, was ihr für ein komisches Leben führt, macht es Sinn, ja, wegen dem nächsten Gehalt jetzt auf das komplette Leben zu verzichten.
Ja.
Und in dem Moment dachte ich wirklich, ja, das macht ja gar keinen Sinn, wer würde das tun? Und dann wacht man auf und sagt, oh, okay, die ganze Welt tut es eigentlich, ja, aber es ist, wirkt auf anderer Ebene einfach paradox. Ja.
Es ist unfrei in dem Sinne.
Ja.
Also in dieser Satz, meine Seele hat mich einmal durch ihre Augen schauen lassen, den finde ich sehr berührend. Mhm. Weil das ist ja genauso. In dem Moment sehen wir plötzlich, dass es gar nicht auf die Rechnung ankommt, auf den Job ankommt. Ich will das alles nicht negieren. Es ist Teil unserer Erdenreise und muss auch gemacht werden. Nur es ist nicht das Essentielle. Sondern am Ende bleiben dann die wesentlichen Fragen übrig. Kurz vorm Sterben, habe ich wirklich genug geliebt? Worum ging es in diesem Leben? Und Liebe ist ja eine der wenigen Sachen, die größer wird, wenn wir sie teilen. Alles andere wird ja kleiner. Und da jetzt Erfahrung zu sammeln, das halte ich doch für wesentlicher. Mhm. Und ist letztendlich einer der größten Schlüssel in eine tiefere Form von Glücklichsein.
Ja.
Und dieses andere, so diese Erfahrung mit den Augen der Seele, war das denn jetzt die Seele oder nicht? Oder war das noch so ein Aspekt, wenn man aus dem Körper rausgeht, wo man immer noch sehr personal auch gebunden ist? Who knows? Ich hab einmal befreundeter Heiler, hellsichtiger Mann, hellsichtiges Pärchen, ich liebe diese Story. Er hat schon mehrere Herzinfarkte gehabt und dann hat er wieder einen gehabt, ich glaube den vierten oder so, dann kommen die Paramedics, holen ihn ab, also Rettungswagen. Mhm. Seine hellsichtige Frau rast hinterher. Die versuchen, den zu reanimieren. Die versuchen, da sein Leben zu retten. Und sie ist hellsichtig und sieht, wie seine Seele aus dem Rettungswagen aufsteigt. Also sieht ihn da quasi, in seiner jetzigen Gestalt, aber als Seele. Und da drüber schwebt. Und dann brüllt sie ihn aus ihrem Wagen an: Ich bring dich um, wenn du nicht sofort in deinen Körper zurückkehrst. Das ist natürlich eine herrliche Drohung, wenn du schon da oben bist. Und who knows? Wir wissen alle nicht genau, wie es dann sein wird. Wir haben ein paar Landkarten. Wir haben von den Buddhisten ein paar Landkarten, von Mystikern ein paar Landkarten. Wir haben Nahtoderfahrungen. Aber wie es dann tatsächlich danach weitergeht, das ist immer noch aus meiner Sicht ein großes Mysterium.
Ja, und weil du auch gerade gesagt hast, wir können jetzt nicht wissen, welche Ebene das war. Das ist ja auch der Kopf, der ist jetzt dann hinterher so in seine Scheibchen zerlegt. Am Ende hat das für mich gebracht, was es bringen sollte. Ja, ich bin losgelaufen. Genau. Also es hat die Sicht ein bisschen weiter gemacht und ja, damit war der Zweck erfüllt, glaube ich, den es hatte, woher es auch immer kam.
Ja. Ich glaube, bei Seele geht es darum, dass wir, muss ich sehen, dass ich das nicht so formuliere, dass das wertend erscheint. Meine Wahrnehmung ist, dass wir als Menschen häufig fragmentiert sind. Die indigenen Völker sprechen von Seelenverlust. Das klingt aber immer so eigenartig, weil die Seele ist ja nicht wirklich ganz weg. Und du bist ja kein Zombie. Aber es gibt eben dieses Bild, dass es Teile unserer selbst gibt, die wie nicht im Körper sind oder nicht anwesend sind. Jetzt sagen die schamanischen Eingeweihten mit ihrer Wahrnehmungsstruktur, dann wandern wir in der Trance über die Trommel in die Unterwelt, in die Mittlerwelt und also haben so ihre eigenen Kartierungen. In dem Moment, wo es zurückgeholt wird, wieder eingeblasen wird, findet erstaunlicherweise eine Heilbewegung statt. Mhm. Die westlichen Mediziner sich auf den Kopf stellen, Kikerikishan, sie findet statt, sie findet wieder und wieder statt. Mhm. Die Psychologen würden sagen, jemand ist irgendwie zerrissen, fragmentiert. Es geht auch darum, diese Anteile wieder zu integrieren. Und bei Seele, glaube ich, wenn wir von Seele sprechen, dann ist ja immer dieses Umfassende gemeint. Mhm. Also dass du alle Marmeln sozusagen, alle Tassen im Schrank hast. Und nicht eine Tasse da als UFO weiterfliegt, weil sie sich irgendwann im 15. Jahrhundert mal erschrocken hat, während der Vergewaltigung rausgegangen ist und dann von oben guckt und sagt, egal mit welchem Mann ich jemals wieder eine Beziehung haben werde, der bleibt immer oben und ist auf Verbacht. Mhm. Aber der gehört ja auch rein, wenn es um Anwesenheit geht. Ja. Anwesenheit und Seele, Anwesenheit, Präsenz, das verbinde ich mit Seele. Und da kann man eben nur einladen, sich diese Rückbewegung, diese Reintegrationsbewegung zu trauen. Die Herausforderung ist, es gibt einen wunderschönen, ein Grundprinzip von Heilung ist, you can only heal it if you feel it. Mhm. Wir müssen es eben auch uns trauen, das zu fühlen, um es zurückzubekommen. Mhm. Im Sinne, dass es temporär ist. Und da landen wir wieder dann an dem Satz von dir. Sobald ich das aber beginne zu fühlen, dass es unangenehm sein könnte, packe ich es zur Seite. In dem Sinne ist, denke ich, dass wenn wir als Menschen lernen, das Vermeiden zu vermeiden, pun intended, also dass die Vermeidungsstruktur, unsere Vermeidungsstrukturen zu vermeiden, die Abwehr zu vermeiden, sie wahrzunehmen, aber dann zu sagen, nee, will ich nicht, Abwehr ist irgendwie schräg. Ich will grundsätzlich in meiner Essenz, egal was das ist, jetzt bin ich schon wieder in der Abwehr, jetzt bin ich in der Abwehr, jetzt bin ich in der Abwehr, lassen, dann kann uns nichts mehr aufhalten, in unser Herz zum Leuchten zu bringen und in diese Glückseligkeitserfahrung zu kommen.
Ja, ja, und daher ist man auch immer froh, dass man sich überwunden hat, ja, am Anfang, das ist ja Überwindung. Und das Interessante ist, geht hier richtig der Dialog los. Ja, du weißt doch, dass es jetzt gut ist, dich hinzusetzen. Ja, aber eigentlich, und dann kämpfen wie zwei Anteile, wie auch immer, und dann je nachdem, welcher gewinnt. Aber hinterher ist man eigentlich immer froh, dass man sich dann doch irgendwie durchgerungen hat, muss man sagen. Ist am Anfang einfach so, ja. Und dann wird es fließender, dann wird die Abwehr kleiner, weil man die Erfahrung gemacht hat. Ja.
Ich habe auf einem, ich habe vor Jahren, ich mache ja unterschiedliche Jahresausbildungen. Ich mache jetzt demnächst eine zum Hard Teacher, wo ich diese ganzen 20 Jahre Herzlehrung zusammenfasse. Da freue ich mich sehr drauf, die mache ich zum ersten Mal. Und habe in den vergangenen Jahren so unterschiedliche Trainings gemacht. Eins zum Beispiel war ein Momentum Mastery Training. Da geht es eben darum, wie man diese Dinge in den eigenen Alltag hinein verwebt. Und das, was du gesagt hast mit diesen beiden Ebenen in einem, da hat eben auf dem allerersten Jahrestraining Momentum Mastery in der allerersten Nacht hat ein sehr weiter Geist, ein Mystiker, der Teil des Kurses war, einen Traum gehabt. Und der hat dieses Geschehen als Fußballspiel geträumt. Er hat ein Fußballspiel gesehen, so ein Endspiel, Weltmeisterschaft Endspiel, wo die Momentum Mastery Kämpfer gegen die Inner Inertia Devils, gegen die inneren Trägheitsteufel spielen. Ja.
Ja, gut.
Und die Momentum Mastery Kämpfer, die waren klein und flink, aber die anderen, das waren so riesige Kleiderschränke, körperlich überlegen und dann ist 1-1 und was weiß ich, will ich nicht alles erzählen. Jedenfalls, diese Ebenen, die finden ja ständig in uns statt. Und in jedem, zu jedem Zeitpunkt. Und ich glaube, das ist Teil spiritueller Arbeit, ist das wahrzunehmen und zu entscheiden, auf welche dieser Stimmen höre ich denn jetzt? Was will ich denn grundsätzlich? Und das dann auch umzusetzen.
Ja.
Also nicht in der Reflexion stecken zu bleiben. Action beats reflection. Tausendfach.
Ja, und gerade in der jetzigen Zeit, wenn wir, fordert uns ja wirklich einfach dazu auf. Ja, also wenn wir es tun würden, würde es uns in dieser Phase besser gehen, als wenn wir es noch nie gemacht haben. Ne? Dann sind wir ausgeliefert, sind wir Spielball, was du vorhin auch gesagt hast, die Welle und dann kommt die nächste Welle und wir werden immer mitgespült, ja, anstatt dann zu wissen, wie wir bei uns bleiben können. Ja.
Also da kann man wirklich spirituellen Weg um Weg um Weg abklopfen. In all diesen Wegen gibt es dieses Phänomen, entweder der Emotionalkörper reitet dich oder du reitest ihn oder beherrscht deine Emotionen. Und Emotionen beherrschen heißt nicht, sie nicht zu fühlen, heißt sehr wohl sie zuzulassen, aber eine zweite Wahrnehmungsebene gleichzeitig zu haben, die damit interagiert, die ich das Herz nenne. In den germanischen Mystery School Teachings, den uralten, da hat man diese Idee, dass der Gott Wotan, Wut, also kriegsziemliche Gestalt mit seinen finsteren Gesellen, wie so ein Heer, mit seinem Heer durch die astralen Ebenen wütet, mordet, berserkert. Und du gehst da unten als Mensch und deine Aufgabe ist es, in der Mitte des Weges zu bleiben, sonst wirst du von diesem Heer mitgerissen. Ein uraltes Bild. Sagt im Grunde genommen das Gleiche mit anderen Worten. Wenn du nicht zentriert bist, wenn du nicht um deine Mitte weißt, um die Leichtigkeit, um die Beschwingtheit, um die Freiheit und Freude und um die Liebe dieser Mitte, dann reißt es dich links, dann reißt es dich rechts in diesen emotionalen Wellen mit, in einer Art und Weise, die dir und anderen nicht gut tut. Das ist diese eine Form von Emotionalität. Die andere ist, du bist emotional weit und reich, du nimmst alle deine Gefühle wahr, du fühlst die alle, hast aber gleichzeitig ein Zentrum, mit dem du sie in Verbindung bringst und dann wandeln sie sich. Dann reiten sie dich nicht, dann wird Angst zu einer gesunden Form von Wachsamkeit. Dann wird Wut zu einer herrlichen Form von Leidenschaft. Ja, also es ist nicht das Gleiche, sondern das Herz ist immer mit dabei. Und das ist ein Grundbestandteil jeder spirituellen Lehre, dass du das, was Essenz ist, Seele ist, Herz ist, immer gleichzeitig anwesend hast in einem emotionalen Akt, einem kommunikativen Akt, einer physischen Interaktion, dass das immer präsent ist, dann fragmentierst du nicht, dann integrierst du. Und das, denke ich, ist eine sehr, sehr schöne Herausforderung, weil wir in einer Welt leben, wo uns andauernd Angebote gemacht werden, doch zu fragmentieren.
Ja, und dann mitgerissen werden. Und du nennst es in deinem Buch, und das fand ich so ein schönes Bild auch, moderieren. Ja, dass wir die Gefühle vom Herzen aus moderieren. Da dachte ich mir, das ist irgendwie schön. Wir bleiben hier und von da aus können wir es regeln.
Ja, moderieren in dem Zusammenhang, dass ich schreibe, dass das Herz ein hervorragender Stressmoderator ist. Also, dass wir Stress moderieren.
Ah, okay.
Weil 85% der Zivilisationskrankheiten sind stressinduziert. Mhm. Herz-Kreislauf-Krankheiten, Krebskrankheiten, das ist alles Stress, Stress, Stress. Mhm. Und an irgendeinem Punkt kippt die Zelle, geht in Vervielfältigung, an irgendeinem Punkt zieht das Herz zu. Das sind also Stress, Stressphänomene. Mhm. Stress ist jedoch gleichzeitig ein Wahrnehmungsphänomen. Das heißt, was für Person A stressig ist, mhm. ist für Person B noch lange nicht stressig. Mhm. Das heißt, wir können lernen, Dinge, jemanden, der einen anschreit, du wirst kritisiert, du versagst bei einer Prüfung, dies, das, jenes. Mhm. Also wo man sagen würde, oh, Stress, das kannst du auch anders wahrnehmen. Mhm. Und damit tust du deinem Körper natürlich einen riesen Gefallen.
Ja.
Weil plötzlich die Hormone anders ausschütten und, und. Und dann in dem Sinne ist das Herz, ein Herzzentrum, so eine Art hormoneller Superheld. Wenn es uns gelingt, zentriert zu bleiben, dann fängt das Drüsensystem, die Chakren, die ja mit den Drüsen verbunden sind, mhm. hinter jedem Chakra eine Drüse, anders an auszuschütten. Und mhm. du hast eben diese Balance in dir, und nicht diesen sauren Nieselregen, auch diesen sauren hormonellen Nieselregen aus Stress.
Ja, das stimmt. Und da spielt wieder rein, was du vorhin auch gesagt hast. Ich glaube, ganz viel Stress machen uns unsere eigenen Projektionen. Indem ich denke, Gespräch mit dem Chef, oh, der wahrscheinlich denke ich erstmal, es kommt was Negatives. Muss gar nicht sein. Ja, also alles, was wir dann projizieren, ja. Thomas, ich danke dir sehr. Das war ein sehr schönes Gespräch.
Dankeschön.
Ich wünsche dir alles Gute und bis bald.
Alles Gute dir auch für diesen Kongress und freue mich sehr, daran teilzunehmen und wünsche euch von Herzen alles Gute.
Danke.